Christen erhebt doch nie mehr eine Kollekte. Erhebt immer ein Opfer. Wir machen das bei uns nicht, Kollekten erheben. Kollekte, das macht die evangelische Kirche, die erhebt Kollekten. Da geht ein Klingelbeutel rum und man wirft das Geld, was man überflüssig hat, rein. Aber es verändert sich ja nichts. Ne? Ich glaube, wenn wir Opfer geben, verändert sich was. Weil wenn wir Gott geben, er gibt uns zurück. Wir haben so viele Verheißungen davon. Ihr habt bestimmt viel darüber gehört, brauche ich gar nicht alles wiederholen. Aber ich glaube, dass wenn wir beständig sehen, wir beständig ernten. Ich glaube nicht, dass wenn wir einmal was sehen, wir dann sofort Millionär werden morgen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir beständig das Richtige tun, werden wir beständig ernten. Punkt. Und zwar immer mehr und immer mehr. Die Bibel sagt, wir sollen immer nur aufwärts steigen und nie herabsinken. Mit einer Kollekte passiert das nicht. Ein anderer Fakt ist, ich habe gesagt, Mensch, mach doch ein paar Opferumschläge. Weil, wisst ihr, Normalverdiener, meine, die haben ja viele, die nichts verdienen, ne? Studenten habt ihr viele hier, aber so die Normalverdiener unter uns, die Steuern zahlen, von jedem 10-Euro-Schein, den ihr gebt, bekommt ihr im Schnitt 20 bis 30% zurück von der Steuer. Ja, es wird viel überwiesen, bei uns auch, aber hier kann man ja auch was geben, das meine ich, weißt du? Wenn ich hier ein Opfer geben möchte, wenn ich hier 20 Euro reinwerfe oder 10 Euro reinwerfe, dann weiß ich, ich bekomme davon nachher 3 Euro vom Staat zurück und kann wieder einen Zehnten geben. Ist doch genial. Aha, ich würde doch kein Geld verschenken, was fürs Reich Gottes doppelt und dreifach genutzt werden kann. Das war so mein Rat. Aber das soll jetzt keine Predigt sein. Ich bin froh, hier zu sein und heute Morgen noch euch dienen zu können und so ein paar Gedanken mitzuteilen. Eigentlich ist es schon fast geschehen, weil die 3 Worte, die eben waren, das war die beste Einleitung, die ich mir wünschen könnte für das, was ich sagen möchte. Das Boot, das gesunken ist. Das Feuer, was zu sehen ist. Und das dritte war die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Es ist nämlich Frieden geschlossen worden von Gott mit uns. Den müssen wir nur annehmen. Der muss verkündigt werden. Dass wir frei werden von Gericht, frei von Verlorenheit, und das Leben empfangen, was Gott für uns hat. Ich habe am Freitagabend hier predigen dürfen und habe euch 4 Dinge gesagt, wo ich denke, die Gott der FCG Kiel ganz spezifisch sagen möchte. Das eine war, dass Gott sagt, ich bin stolz auf euch. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr hier wart. Wenn nicht, vielleicht besorgt ihr euch die CD. Die zweite Aussage war, dass Gottes Auftrag für eure Gemeinde immer noch derselbe ist. Der hat sich nicht verändert. Wegen G12 hin oder her. Der war vorher derselbe und er wird nachher derselbe sein. Und da werden wir heute drüber reden. Dann hat er gesagt, du bist mein Brunnen. Nicht nur ihr als Gemeinde, sondern jeder einzelne von euch ist ein Brunnen Gottes, von dem Menschen trinken sollen, der nämlich das lebendige Wasser Gottes führt, wenn er denn mit dem Herrn verbunden ist. Darum geht's. Wenn der Geist Gottes in uns herrscht, nicht nur lebt. Wisst ihr, wo der Geist des Herrn Herr ist? Da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, dann nicht unbedingt. Du kannst den Geist des Herrn in dir haben, du kannst gerettet sein, durchs Feuer hindurch auch in den Himmel kommen, aber dein Leben kann trotzdem voll mit Knechtschaft und mit Abhängigkeiten und mit Sünde sein. Du kommst nicht raus. Warum? Weil der Herr, der Geist des Herrn, nicht Herr ist in deinem Leben. Kirsten sagte eben, Jesus ist unser Freund. Das stimmt. Und wenn du nachprüfst, was Johannes im 14., 15. Kapitel sagt, dann wirst du herausfinden, diese Freundschaft hat eine Bedingung. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Wer in mir ist und wo meine Worte in ihm sind, der wird bitten, was er will. Da ist eine Bedingung. Ich rede nicht von Leistung, ich rede von Hingabe. Leistung, wissen wir, funktioniert nicht. Aber Hingabe führt zu Dienst. Und Dienst, da gibt es Echten und Falschen. Da gibt es den ich mache, um für mich was davon rauszukriegen. Anerkennung, Lob, keine Ahnung, Bestätigung. Oder ich mache echten Dienst und der geht alleine für Gott. Egal, was ich mache, ob ich mit den Kindern jetzt unten in den Räumen Zeit verbringe, sie lehre. Ich kann das für Gott machen oder weil es mir Spaß macht, weil es mir was gibt, weil ich Anerkennung von den Kids kriege. Und das ist in jedem Dienst so. In der Musik hier vorne. Ich kann hier vorne stehen, weil ich total liebe. Ich habe einen Schlagzeuger in meiner Gemeinde, ist einer meiner 12. Und der sagte, er hat mal eine Weile Auszeit genommen vom Schlagzeug, weil er sagte, ich habe da gesessen und ich habe mich gefühlt wie der Star. Und er ist wirklich gut. Er ist richtig gut. Und ich musste da zurückgehen, weil ich habe gemerkt, das war nicht gut. Das war nicht mehr Dienst. Das war ja, Profilierung oder Präsentation von sich selbst. Und so müssen wir immer wieder aufpassen. Auch wir Prediger, wir Pastoren müssen aufpassen. Warum tun wir, was wir tun? Wir können die richtigen Dinge aus den falschen Motiven tun und sie werden falsch sein. Und sie werden keine Ewigkeit bestehen. So, du bist sein Brunnen. Und die letzte und schöne Aussage zum Schluss war, dass Gott euch sagt, alles wird gut. Alles wird richtig, richtig gut. Das haben wir uns ja noch in einem Film angeschaut, wie das so aussehen kann. The Kid. Da wurde es auch gut zum Schluss. Womit wir uns aber jetzt beschäftigen möchten, ist ein anderer Film. Wenn wir noch heute einen Ausschnitt oder zwei Ausschnitte schauen, einen langen und einen kurzen. Ihr mögt Filme, oder? Ist das okay, Filme im Gottesdienst zu zeigen? Okay, ja, sei Gott, bin ich hier richtig. Ein Wort schrieb Geschichte, nicht nur in der Filmgeschichte, sondern auch schon vorher. Im Jahr 1912 versank ein Schiff, das als unsinkbar galt. Titanic war der stolze Name dieses bis dahin größten Passagierschiffs, was je gebaut wurde. Und diese Geschichte war eine teure Geschichte. Viele Menschen verloren dabei ihr Leben. Und ein zweites Mal, wo dieser Name so richtig in die Schlagzeilen kam, das war 1997, wo James Cameron seinen berühmten Film machte, der gleichfalls Titanic hieß. Er brach alle Rekorde in den Kinos, alle Kassenrekorde und wurde und ist bis heute einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In diesem Film geht es um eine Liebesgeschichte. Ich mag Liebesgeschichten, vor allem wenn sie Happy End haben. Ja, ich weiß. Da waren Jack und Rose, die verlieben sich in tragischen Umständen, begegnen sie sich auf diesem Schiff. Der eine gewinnt die Fahrkarte beim Kartenspiel und sie, reiche Tochter oder noch aussehende reiche Tochter, die eigentlich kurz vor der Pleite steht mit ihrer Familie und eine Hochzeit anstrebt, mit einem Mann, den sie gar nicht liebt, ihr kennt das, ne? Da sind ja viele schöne Filme draus gemacht worden aus diesen Umständen. Aber schön ist, dass sie nach dem Einlaufen der Titanic planen zu heiraten. Schön, ne? Da gab es so ein bisschen vorherigen Sex vorher, das war nicht so schön. Aber sie kannten ja auch Jesus nicht, ne? Und doch hatten sie vor, sie wollten ihr Leben zusammen verbringen. Das war ganz klar, sobald das Schiff im Hafen ankommt, würden sie heiraten und sich nie mehr voneinander lösen. Das war der Plan. Aber da begegnet ihnen eine ungeplante Katastrophe in Form eines Eisbergs, der ihren Weg kreuzte. Und der beendete sehr plötzlich und unerwartet ihre Träume. Das Schiff sinkt. 20 Rettungsboote sind im Wasser, die meisten davon nur halb gefüllt, und suchen das weiter, um sich in Sicherheit zu bringen vor dem untergehenden Schiff und vor den Menschen, die eben keinen Platz mehr finden würden und vielleicht das ein oder andere Rettungsboot kentern könnten. Eiskaltes Wasser im Nordatlantik. Eiskaltes Wasser, was nur wenige Minuten Überleben ermöglicht. Und tiefschwarze Nacht, wenn auch sternenklar. Ich möchte mir jetzt mit euch den Filmausschnitt Nummer 1 anschauen. Ist die Technik soweit? Prima. Ich hoffe, man kann ein bisschen sehen. Der Nachteil ist, wir haben Tag und ihr habt Fenster hier. Und der Film ist halt ein bisschen düsterer. Aber ich bin überzeugt, viele kennen ihn. Schaut dennoch hin und hört einfach hin. Auch die Audiobotschaft ist sehr wichtig.
Hier, klettern hier rauf. Klettern hier rauf. Weiter. Du schaffst es, Rose.
Zurück, Rose. Halt nur noch ein bisschen aus. Sie mussten das Sorgs Büro dann. Aber jetzt kommen Sie wieder zurück.
Zurück! In Gottes Namen!
Bitte! Helft uns!
Sie scheinen das nicht zu verstehen. Wenn wir zurückrudern, dann kippen die unser Boot um. Die werden uns in die Tiefe reißen.
Ach, hören Sie doch auf. Da kriegt man ja Angst. Kommt, Mädels. Schnappt euch ein Ruder. Auf geht's!
Wir suchen einen guten Gast, dann verlassen. Wir befinden uns mitten auf dem Nordatlantik. Also, was ist? Wollen Sie leben oder wollen Sie sterben?
Ich kann euch einfach nicht verstehen. Was ist bloß mit euch los? Das sind eure Männer da draußen. Wir haben hier im Boot noch reichlich Platz.
Es wird noch ein Platz mehr sein, wenn sie nicht endlich ihren Rand halten. Verstanden?
Halten Sie sich an mir fest. Nehmen Sie die Ruder rein. Wir werden die beiden Boote auch noch vertollen. Sorgen Sie dafür, dass es gut festgezurrt ist. In Ordnung. Jetzt hört mir gut zu, Männer. Wir müssen wieder zurück. Ich möchte, dass alle Frauen aus diesem Boot hier in das Boot umsteigen. Und zwar so schnell es geht, bitte. Schaffen wir ein bisschen Platz. Verteilt sie gleichmäßig vorn und achter.
Es wird leiser.
Die brauchen noch eine Weile, bis sie das mit den Booten organisiert haben. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich werde der White Star Line wegen dieser Geschichte einen gepfefferten Brief schreiben.
Ich liebe dich, Jack.
Lass das sein. Fang nicht an, dich zu verabschieden. Noch nicht. Hast du mich verstanden?
Mir ist so kalt.
Hör zu, Rose. Du wirst gerettet. Du wirst weiterleben. Du wirst später einen Haufen Babys kriegen. Du wirst sie aufwachsen sehen. Und du wirst als alte Frau friedlich in deinem Bett sterben. Nicht hier. Nicht heute Nacht. Nicht so. Hast du mich verstanden?
Ich spüre meinen Körper nicht mehr.
Diese Fahrkarte zu gewinnen, Boss, war das Beste, das Allerbeste, was mir je passiert ist. Sie hat mich zu dir gebracht. Und dafür bin ich sehr dankbar, Boss. Sehr dankbar. Du musst mir diese Ehre erweisen. Du musst mir versprechen, dass du überleben wirst. Dass du nicht aufgeben wirst. Ganz gleich, was passiert. Ganz gleich, wie hoffnungslos es ist. Versprich es mir, Rose. Und vergiss dieses Versprechen niemals.
Ich verspreche es.
Vergiss es nie.
Ich werde es nie vergessen, Jack. Ich werde es nie vergessen.
Voraus, Sir. Ruder hoch! Sehen Sie, ob sich noch jemand bewegt?
Nein, Sir. Da bewegt sich niemand mehr.
Überprüfen Sie es! Geben Sie mir ein Ruder. Vergewissern Sie sich.
Die hier sind tot, Sir.
Langsam weiter. Ganz vorsichtig.
Vorsichtig mit den Rudern. Ihr könntet sie treffen.
Ist hier noch irgendjemand am Leben? Kann mich irgendjemand hören? Ist hier noch irgendjemand am Leben?
Wir haben zu lange gewartet.
Vergewissert euch weiter, sucht weiter!
Ist hier noch irgendjemand am Leben? Kann mich irgendjemand hören?
1500 Menschen stürzten in die als die Titanic unter uns versank. 20 Boote trieben in nächster Nähe umher. Aber nur eins ist umgekehrt. Nur eins. 6 wurden aus dem Wasser gerettet. Mich eingeschlossen. 6 von 1500. Danach brauchten die 700 Menschen in den Booten nichts anderes zu tun, als zu warten. Warten auf den Tod, auf das Weiterleben. Warten auf eine Absolution, die aber nie erteilt wurde.
Jack rettete seine Ruß auf verschiedene Arten und Weisen. Als erstes suchte er die Tür, auf die sie dann nachher gelegt wurde und dank der sie überhaupt überleben konnte. Ich habe gemerkt, alle anderen waren längst erfroren, auch ihr Jack, doch sie lebte. Und dann machte er noch was anderes. Er sagte ihr, gib nicht auf. Er sagt ihr, du wirst hier nicht sterben, nicht heute Nacht. Er sprach ihr Worte zu, die Mut machten. Vertrau mir, sagt er. Er sagt, du wirst viele Kinder haben. Und du wirst als alte Frau friedlich in deinem Bett einschlafen. Nicht hier, nicht jetzt. Er macht ihr Mut. Er malt ihr ein Bild einer Zukunft, die sie sonst nicht mehr gesehen hätte. Und dann kam die zweite Rettung. Das Boot. Ein einziges Boot, und das ist keine Filmgeschichte, sondern das ist historisch belegt. Ein einziges Boot kehrte um. Von diesen 20, die in nächster Nähe umhertrieben und sich nur um sich selbst kümmerten, wo sie noch viel Platz hatten. 1500 Leichen liegen da in ihren Schwimmwesten. Scheinbar sind alle tot. Nur die nasse Rose liegt noch auf ihrer Tür und Jack hält sie immer noch fest, obwohl er längst gestorben ist. Sie hat all die Zeit in barbarischer Kälte an den Ermutigungen festgehalten, die ihr Jack ihr gegeben hat, bis sie die Rufe des Bootes hörte. Ihr habt sie gesehen, sie war selbst halb erfroren, halb ohnmächtig. Es knisterte bei jeder Bewegung, die sie machte. Da war nicht mehr viel Kraft, auch nicht mehr viel Stimme. Aber sie erinnerte sich, dass in der Nähe jemand mit einer Pfeife sich an einem Stuhl festhielt. Und dann wagte sie das bestimmt nicht Einfache, zurück ins kalte Wasser, ins eiskalte Wasser. Mit dem Bewusstsein, wenn sie es jetzt nicht schaffte, ist es vorbei. Weil das würde sie nur wenige Minuten aushalten. Dann würde sie auch wie all die anderen enden. Da bleibt keine Zeit, keine Energie mehr zur Trauer. Sie ließ ihren Check los und machte sich auf den Weg zu dieser Pfeife und blies hinein mit ihrer letzten Kraft. Ich könnte euch jetzt noch den zweiten Abschnitt zeigen, aber ich glaube, ich spare uns das. Da sehen wir nämlich, wie die alte Rose friedlich in ihrem Bett einschläft mit 101 Jahr und dann so wieder auf die Titanic zurückkehrt, die auf einmal wieder schön und neu ist und dann in diesen Saal hineinkommt, ihren Check zieht, dem Captain und all die Gäste in ihren Festgewändern und alles wird gut. So für mich so ein kleiner Blick auf den Himmel, ja, wo wir auch die wiedersehen werden, die wir hier auf dem Weg verloren haben. die Jesus gekannt haben. Und wo alles noch besser sein wird, als wir es hier in unserer besten Zeit erleben können. Die Frage ist, warum fasziniert dieser Film so sehr? Und das tut er immer noch. Es gibt immer noch neue Versionen, die rauskommen mit verschiedenen Enden und längeren Filmen. Der Film verkauft sich immer noch. Ja? Ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen mit dem anderen Ende. Weiß nicht, ob der besser ausgeht als der hier. Es ist doch nur eine Liebesgeschichte oder nur ein Katastrophenfilm. Warum fasziniert dieser Film Generationen, nicht nur eine? Ich glaube, es geht darum, dass hier ein Mensch, trotzdem er eigentlich keine Chance hat, auf eine Rettung keine Chance hat, wunderbar gerettet wurde. Und zwar auf dreierlei Weise. Da war erstens das freiwillige Opfer. Da war der Geliebte, der sein Leben ließ. Er hätte ja auf die Tür gehen können und hätte eine größere Chance gehabt. Er gab sie ihr. Er gab sein Leben letztlich, damit sie weiterleben konnte. Und dann zweitens durch dieses Versprechen. Du wirst überleben. Du wirst alt. Du wirst Kinder haben. Du wirst ein gutes Leben führen. Und du wirst nicht hier jetzt sterben. Und so war das dann auch. Erst 84 Jahre nach diesem Tag starb sie. Und dann die dritte Rettung. Da war ein Retter. Da war für mich der eigentliche Held. Das war jemand, der das Wichtige nicht aus den Augen verloren hatte. In der Krise. Wir alle gehen durch Krisen. Und letztendlich prüfen diese Krisen unsere Prioritäten. Sie prüfen, was wirklich wichtig ist für uns. Denn zu sagen, dass das wichtig ist und dann in der Krise das auch zu tun, ist eine andere Sache. Dann weiß ich, was ich meine. Oder jemand sagte mal, unter Druck kommt raus, was drin ist in der Tube. Da kann 10-mal Signal draufstehen. Wenn da Hühnerdreck drin ist, da kommt unter Druck der Hühnerdreck aus der Tube und nicht Signal. Wisst ihr? Der Druck ist für uns manchmal eine ganz gute Sache. Niemand sucht sich den aus, keiner freut sich drüber, niemand wünscht ihn sich. Und doch, wenn Druck passiert, dann finde ich raus, wessen Geisteskind jemand ist. Welcher Charakter wirklich da ist. Wir haben vor 2,5 Jahren die große Krise in unserer Gemeinde gehabt. Richtig heftig, deftig. Und wir waren alle kurz vorm Ende. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war das Beste, was uns passieren konnte. Weil unter diesem Druck habe ich die Herzen der Menschen so klar sehen können, wie ich vorher dachte, ich würde sie sehen. Wisst ihr? Und da habe ich erkannt, wo das Gold liegt. Und wer wirklich treu ist und wer steht und wer ja, trotz allem bleibt und mit uns zusammensteht. Und das ist so eine fantastische Ausgangsposition. Das kannst du ja für kein Geld der Welt kaufen. Ne? Diese Erkenntnis, das zu sehen. Da war dieser Retter, dieser eine, der trotz der eigenen bescheidenen Situation, trotz all dem Leid, all der Not, konzentrierte sich ein außergewöhnlicher Mann auf das, worum es eigentlich ging, Menschen zu retten. Es war ein Offizier der Titanic, der sein Boot wendete, um nach Überlebenden zu suchen. Mein Held. Klar, es ist nur ein Hollywood-Märchen. Aber es hat ja auch andere inspiriert, nicht nur mich. Ich predige darüber seit 10 Jahren, nicht ganz, seit 9 Jahren. Oder doch seit zehn Jahren, seit der Film draußen war. Ein Bruder meines Bundes, Reinhard Bunke, hat darüber jetzt einen Film gemacht. Ich hörte, ihr habt ihn gesehen vor 2-3 Wochen. Ne? Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr gemerkt, dass es eigentlich dieselbe Geschichte ist. Der Retter heißt Jack und das gesunkene Boot heißt Rose. Habt ihr das gemerkt? Ich habe ihn 4-mal gesehen auf der Konferenz bei Bunke. Deswegen, also irgendwann fiel es mir, da dachte ich, hey, meine Geschichte. Sagte ich meiner Frau, der Reinhard, der hat meine Story geklaut. Sagt sie, nee, das hat er nicht, der hat denselben Geist wie du. Halleluja. So, der Herr spricht vielseitig. Er hat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, konnte das selbst filmen. Ich zeige dann immer den Film hier. Oh, fantastisch. So gut. Wisst ihr, da sind einige große Schiffe gesunken. Das Schiff der Treue ist in unserem Land vielerorts untergegangen. Schiffe wie Ehebruch, Verrat, gestorbene Hoffnungen und Träume, gescheiterte Familien, geraubte Unschuld, Missbrauch, Krankheiten, Zerstörte Finanzen, zerstörte Wirtschaftslage, gescheiterte Existenzen. So viele Dinge könnten wir jetzt aufzählen, die alle gesunken sind. Und die Menschen zurückgelassen haben in diesem kalten Wasser unserer Zeit. Ohne festen Boden unter den Füßen. Das sind nicht nur die Obdachlosen, wisst ihr, das sind wir noch gar nicht so weit in Deutschland. Die wenigsten, die heute obdachlos sind, sind es gezwungenermaßen. Viele wollen diesen Lebensstil leben. Und das ist ihre Entscheidung. Aber es gibt andere, die haben ein Haus und die haben scheinbar ein normales Leben. Aber wenn du sie kennenlernst, richtig kennenlernst, dann siehst du, sie sind längst am Untergehen. Sie kämpfen mit letzter Kraft. Alle ihre Hoffnungen sind schon gestorben. Sie wissen gar nicht mehr genau, warum sie leben. Die Selbstmordrate in unserem Land steigt unaufhörlich. Warum ist es so? Warum wirft jemand sein Leben weg? Weil er nicht mehr weiß, wozu er lebt. Warum? Weil alles scheinbar kaputt ist. Wenn ein Mann seine Frau verliert, seine Familie verliert oder eine Frau ihre Familie verliert, dann bricht alles zusammen, alles bricht weg. Und wir wissen, dass Sünde dafür meistens der ausschlaggebende Punkt ist. Nur wer weiß in der Welt, was Sünde ist? Wer weiß um die Gefahr? Wer weiß, dass die Bibel sagt, dass Sünde immer den Tod gebiert letztendlich? Es fängt immer lustvoll an, wisst ihr? Sünde ist ja immer lustvoll am Anfang. Aber zum Schluss steht der Tod. Tote Beziehung. Ein totes Leben. Sinnlos. Die Bibel berichtet uns durchgehend von einer unglaublich starken Liebe Gottes zu den Menschen. Gott beschreibt die Innigkeit dieser Liebe als die Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Deswegen gefällt mir dieses Bild von Jack. Es drückt mir einiges von dem aus, was ich in meinem Gott kenne. Die Liebe, die bedingungslose Liebe, die Hingabe, die er hat für mich. Er hat sein Leben gegeben, er hat es gemacht, er hat nicht nur drüber geredet. Er hat es getan. Und ihr Lieben, ich war auch im kalten Wasser. Ich weiß noch gut, wie das Wasser dieser Welt sich anfühlt. Ich werde nächsten Monat 40 und dann habe ich genau die Hälfte meines Lebens mit Gott und die Hälfte meines Lebens ohne Gott gelebt. Und ich kenne den Unterschied noch sehr gut. Ich war drin im Wasser und es war sehr kalt da. Jeder suchte da nach seiner eigenen Rettung, wisst ihr? Da war keiner interessiert, dir wirklich zu helfen, es sei denn, er hatte einen Vorteil davon. Es war sehr dunkel da draußen und egal wie weit ich auch schwamm, wie lange ich auch durchhielt, da war keine Rettung. Da war niemand, der mir das geben konnte, was ich suchte. Die vielen Boote waren alle nur an ihrem eigenen Fortkommen interessiert. Und wenn ich dazu was beitragen konnte, dann durfte ich mal kurz mitfahren. Aber sobald ich uninteressant war, war ich wieder im Wasser. Doch da fand mich jemand, der mich liebte. Jemand, der meine Ausweglosigkeit sah und er wusste, dass es nur einen Weg für mich gibt. Er musste sterben, damit ich leben konnte. Er starb nicht einfach so, wisst ihr, er erfror nicht einfach im Schlaf, wie Jack hier im Film. Er starb brutal und bestialisch. Er opferte sein Leib für mich. Im Johannes Kapitel 10 steht, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben. Leben im Überfluss. Ehre sein Gott. Denn ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So habe ich genau das erlebt, was Rose erlebt hat. Ganz genau das. Ich wurde auf dreifache Weise gerettet. Erstens, Gottes Sohn starb stellvertretend für mich. Zweitens, er gab mir die wichtigsten Versprechen meines Lebens und für mein Leben. Seine Verheißung der Liebe Gottes. Und dadurch machte er mir Mut, durchzuhalten. Er gab mir dadurch Glauben. Er gab mir sein Wort, in dem alles drinsteht, was ich wissen muss, um ein Leben zu führen im Sieg, alle Zeit. Das war für mich neu, dass das überhaupt möglich ist. Ich bin aus keinem reichen Elternhaus, bin nicht hochgebildet, habe all diese Dinge nicht, die manche meinen, die Voraussetzungen wären dafür. Ich habe herausgefunden, dass die einzige Voraussetzung, die ich brauche, sein Wort ist. und mit dem kann ich alles schaffen, was er mir aufträgt zu tun. Ich kann all die Verheißungen einnehmen, die hier drin stehen, wenn ich sie in Anspruch nehme im Glauben. Er ließ mich wissen, dass er einen Plan für mein Leben hat. Er, Gott selbst, hat einen Traum für mich. Er glaubt an mich. Ich weiß nicht, ob bis dahin viele an mich geglaubt haben. Ich glaube nicht. Meine Mutti vielleicht. Ja, wer glaubt an jemanden, der ein Loser ist, ein Versager ist, der nicht vorwärts kommt im Leben, der keine gute Ausbildung hat, der scheinbar nichts hat? Ich meine, ihr seid alle hochgebildet hier. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht jeder hier. Vielleicht versteht mich der eine oder andere doch. Aber Gott hat an mich geglaubt. Er hat mir Dinge zugesprochen durch sein Wort und ich habe auf einmal verstanden, das ist alles, was ich brauche. In diesem Wort ist meine Heilung, in diesem Wort ist meine Wiederherstellung, in diesem Wort ist meine Reife, in diesem Wort ist mein Dienst, ist meine Berufung von Gott, in diesem Wort ist meine Familie, ist Heilung für meine Ehe, ist Heilung für meine Kinder. Ist alles drin, alles in diesem Paket. Er hat mir versprochen, auf ewig bei ihm im Paradies zu sein. Das ist mir zugesagt. Ich habe die Eintrittskarte schon. Und dann als drittes holte er mich raus aus dem Ozean der Sünde und der Einsamkeit, der Ich-Sucht, der Selbstzentrierung, der Angst und des Misstrauens und der Armut. All die Dinge, da war ich voll drin in diesem Ozean. Er ist das einzige Boot, das in Zeiten meines Versagens und meiner Untreue zu mir umkehrt, um mich zu suchen. Er tat es nicht in seiner Gottheit, sondern er tat und tut das durch die Begrenztheit von Menschen, die er gebrauchte, um das Rettungsboot zu mir hinzusteuern und mich aus dem Wasser zu ziehen. Es waren menschliche Hände, die mich aus dem Wasser gezogen haben, nicht ein übernatürliches Phänomen. Es waren menschliche Hände, die das Boot gesteuert und gerudert haben, die sich die Finger schmutzig gemacht haben, als sie mich aus dem Wasser gezogen haben, die nass geworden sind, als ich dann auf dem Blanken lag. Es waren menschliche Hände. Und ihn werde ich von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn mein irdisches Leben endet. Ob früh oder spät. Ist das nicht schön? Ich werde meinen Heiland sehen. Und wo wir im Lobpreis vorhin waren, war es wie wenn Gott sagt, sagt meiner Gemeinde hier, ich bin ihr General. Ich bin nicht nur ihr Freund. Ich bin nicht ihr Buddy. Hey, Kumpel Jesus. Ich bin ihr General. Ich bin auch ihr Papa und ihr Freund. Das stimmt. Das sind alles Aspekte Gottes für uns, die auch zu gewissen Zeiten dran sind. Aber ihr Lieben, es gibt Zeiten, da ist es völlig unangebracht, mit Gott umzugehen wie mit einem Freund. Dann bin ich einfach in seiner Truppe und bin seinem Befehl gehorsam. Meine Kinder kommen. Es gibt Zeiten, da kommen sie, dann kuscheln und schmusen wir. Und es gibt Zeiten, da gebe ich klare Anordnung. Und da erwarte ich, dass genau das passiert, was ich sage. Und die wissen das. Die Amerikaner haben ja noch dieses Sir mit drin. Kennt ihr das? Wenn die Kinder, es gibt Zeiten, dann sagen sie Papa und es gibt Zeiten, dann sagen sie Sir. Und da ist eine Wahrheit dahinter. Versteht ihr? Das ist nicht eine Kälte oder zwei Personen in einem. Nee, das ist einfach ein Unterschied in der Situation, in der wir sind. Und Gott ist Vater, aber Gott ist auch General. Er hat einen strategischen Plan für diese Welt und sein Ziel ist ganz eindeutig, ich will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan und von diesem Plan aus entwickelt er Strategien für Kiel, für dich. Du bist Teil seiner Strategie, aber nicht jeder will das sein. Auch in Limburg will das noch nicht jeder sein. Wahrscheinlich in keiner Gemeinde auf der Welt will das jeder sein. Aber ich sage dir, je mehr es sind in einer Gemeinde, desto massiver und stärker ist das, was sie erlebt. Innerhalb und nach außen gerichtet, außerhalb. Ich glaube, dass wir berufen sind, Captain zu sein. Captain eines Rettungsboots. Wahrscheinlich hat nicht jeder ein Schiff wie die Logos. Ich habe gehört, die ist jetzt hier gerade im Hafen vor Ort. Ein Rettungsboot besonderer Art. Ich habe den Ausblick von meinem Hotelzimmer auf den Hafen und ich sah diese riesige Fähre, die ja nicht von Holland kommt, sondern von Schweden. Und ich sah so schöne Schiffe da vor Anker liegen und manchmal machen die und dann zucke ich so in meinem Bett zusammen. Und dann weiß ich, da ist gerade ein Schiff am An- oder Ablegen. Gott verändert unsere Träume, wenn wir ihn zu unserem Herrn machen. Viele haben das nicht getan. Ich glaube, auch hier hat es nicht jeder getan. Du hast Gott angenommen als deinen Heiland und vielleicht auch per Wort als deinen Herrn. Doch die Frage ist, ist er dein Herr? Hat er das letzte Wort in deinem Leben? Tust du, was immer sein Wort sagt? Oder wählst du aus, was du gerne machen möchtest? Das ist der Unterschied zwischen Jüngerschaft und Christsein. Christen sind gerettet, okay, sie haben ihr Leben irgendwann mal Gott in die Hand gelegt, haben sich entschuldigt für die Sünde und weiter geht's. Und dann machen sie fast dasselbe wie vorher und wundern sich, dass die Kraft irgendwie nicht zunimmt. Irgendwie passiert das nicht, was in der Bibel steht. Und es hängt damit zusammen, dass ich nicht wirklich das tue, was in der Bibel steht. Dass ich das vielleicht gar nicht glaube. Nebenbei bemerkt, lese ich sie wahrscheinlich ganz selten und weiß dann auch gar nicht so genau, was drin steht. Die Predigten verwirren mich, die ich dann höre. Der eine scheint das zu sagen, der andere das. So, ich weiß gar nicht genau, was ist dann jetzt wirklich. So lasse ich, nehme mir das, was mir Spaß macht, was mir gefällt, und den Rest lasse ich einfach sein. Ist nicht hier so, aber ich war schon in Gemeinden, da war das so. Und darum sage ich es mal vollständigkeitshalber. Wenn der Herr nicht Herr deines Lebens ist, ist dein Leben nicht in Jüngerschaft zu Christus. Und wenn dein Leben nicht zur Jüngerschaft in Christus ist, hast du keinen Zugang zu vielen Bereichen, die du eigentlich dringend bräuchtest. Dann gehen Dinge schief, weil die Ich-Zentriertheit bleibt. Weißt du, Selbstsucht nennt man das auch, ist so tief in uns verankert, dass wenn wir die nicht ganz bewusst Gott abgeben, mit Konsequenz, sagen 100% Gott, nicht 99, 100% meines Lebens, meines Geldes, meiner Möglichkeiten, meiner Fähigkeiten, gehört dir. 100%. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Und ich sage auch nicht, dass ich das immer schaffe. Ich komme auch immer wieder zum Schluss, Herr, da waren wieder 2%, die habe ich doch wieder irgendwie zurückgehalten. Jetzt gebe ich sie dir jetzt. Ja? Wir wachsen ja in diesen Dingen. Aber diese Entscheidung zu treffen, Gott, ich will alles dir geben und ich will dir völlig vertrauen. Hilf mir. Dann gehst du ins Wort und du findest Dinge raus über dein Leben und du denkst, wow, Gott, du meinst es ja wirklich gut. Wisst ihr, Gott ist kein lieber Gott. Gott ist ein guter Gott. Gott ist nicht immer lieb und sagt dem Motto, wir können tun, was wir wollen. Er beschützt uns immer. Das ist Blödsinn. Das ist überhaupt nicht biblisch. Gott beschützt uns nicht immer, wenn wir tun, was wir wollen. Gott lässt uns den Freiraum, den wir uns nehmen. Wenn ich mich entscheide zu sündigen, dann darf ich sündigen. Gott steht zwar daneben und weint. Und er muss zugucken, was dann auch die Folge davon ist. Aber ich habe es so lange, bis ich es ihm gebe. Inklusive der Sünde. Und dann verändert er. Weil da gibt es einen Schutzraum. Wisst ihr das? Stellt euch vor, die Bühne hier ist mein Schutzraum. Die Bühne ist der Wille Gottes für mein Leben. Der vollständige Wille Gottes, den ich kenne aus seinem Wort, den ich kenne durch seine Diener Gottes, die in mein Leben hineinsprechen, durch vielleicht ein prophetisches Wort, was ich bekomme. Das ist mein Schutzraum. Hier bin ich sicher. Wenn die Sünde hier vorne vorbeiläuft, kann die mir überhaupt nichts tun. Weil ich bin hier sicher. Ich bin erhöht. Ich kann nicht an mich ran. Aber sie kann mir die Hand geben. Sie kann so... Wer will mal Sünde spielen? Niemand, gell? Ja, komm her. Dankeschön. Halleluja. Sie ist jetzt die Sünde. Ich bin der Christ. Ich bin hier oben in meinem Schutzraum. Und jetzt versuch mal, mich runterzukriegen. Du darfst nicht hier drauf. Du musst da unten bleiben. Aber wenn sie mir Angebote macht, die mich irgendwie interessieren, und ich denke vielleicht, mal anfassen so... Dann passiert genau das. Ich danke dir vielmals. Das war eine ganz tolle Demonstration. Es ist meine Entscheidung, die der Sünde Macht gibt. Versteht ihr? Wenn ich die Sünde nicht anfasse, sie hat überhaupt kein Recht, keine Macht an mir. Sie hat auch keine Macht an Jesus, weißt du? Sünde hat, Jesus sagte, der Teufel hat keinen Raum an mir. Gar nichts. Er hat nichts in mir. Und hat auch nichts in mir, wenn ich das nicht will. Sünde kann mir nur Angebote machen. Sünde kann kommen und kann sagen, fühlst dich schlecht, ne? Bist bestimmt krank. Oh, du riskst bestimmt auch die Grippe, die alle anderen haben. Ja, oder? Und dann habe ich sie, weil Entscheidung. Eine hübsche Frau begegnet mir, macht mir Komplimente, lädt mich zum Kaffee ein und das ist dann nicht mehr lustig. Weil die Dinge haben Konsequenzen. Jede Sünde hat Konsequenz. Wenn nach Mitternacht der Fernseher ruft, vielleicht gerade die Männer hier im Raum, mit irgendwelchen Filmen, die du dir nicht anschauen solltest. Es ist deine Entscheidung, den Fernseher anzumachen oder dich ins Bett zu legen, ohne ihn anzumachen. Oder dir die Bibel zu holen in der Zeit. Oder zu deiner Frau zu gehen und ihr zu sagen, dass es dir gerade schlecht geht, dass sie mit dir beten soll. Es ist deine Entscheidung. Die Sünde kann nie mehr tun, als du ihr erlaubst zu tun. Gottes großer Traum für dich ist, dass du des Teufels Albtraum bist. Mein kleiner Sohn, er ist 6 Jahre alt, er schrieb mir einen Brief, so durch die Mama geschrieben, aber er hat es diktiert. Und er schrieb mir zum Geburtstag, vom letzten Geburtstag war das, für meinen besten Papa der Welt, der der Albtraum des Teufels ist. Meine Tochter zeigte mir ein Poesiealbum, so ein, wo man reinschreibt, ja, für ein anderes Mädchen irgendwie, wer bin ich und so. Und da schrieb sie unten drunter, so mein Wunsch, und da schrieb sie, ich will genauso ein großer Albtraum des Teufels sein, wie mein Papa ist. Die haben verstanden, wisst ihr, worum es geht. Wir sind Albtraum des Teufels, wenn wir in Gottes Traum sind. Dann sind wir das, ganz automatisch. Er wird das hassen, er wird versuchen, uns zu stoppen, aber ich verrate euch was. Wir brauchen nicht wirklich Angst vor ihm zu haben. Weil wenn wir verstehen, wer wir in Christus sind, dann wissen wir, dass er überhaupt keine Macht über uns hat, wenn wir sie ihm nicht geben. Wir haben Autorität über alle Macht des Feindes und nichts wird uns irgendwie schaden. Hat das der Herr gesagt? Ah, also wenn ich das glaube, warum brauche ich vor irgendjemandem Angst zu haben? Ich habe doch keine Angst vor dem Teufel. Wenn ich irgendwo hingehe, geht der Teufel weg. Oder? Amen? Ja, und bei dir genauso. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, du brauchst keine Angst vor einem Dämonisierten zu haben. Der läuft vor dir weg. Du musst aufpassen, dass du ihn festhältst, dass du den Dämon austreibst und die Person befreist. Amen? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Die Stelle habe ich ein paar Mal zitiert im Gebet gestern Abend oder vorgestern Abend. Gott selbst möchte anfangen, unser Wollen zu verändern. Weil solange wir nicht des Teufels Albtraum sein wollen, solange sind wir es auch nicht. Solange werden wir es auch nicht. Aber er wird was ändern. Gott selbst möchte dieses Wollen ändern, weil das ist die Grundlage für echten und beständigen Erfolg. Wir alle haben doch Träume und haben Hoffnungen und haben Wünsche, oder? Das ist doch gut so. Als Jesus noch nicht der Herr meines Lebens war, da wurde ich von Sinnlosigkeit umhergetrieben und viele meiner Träume wurden unter hohen Wellen meines Lebens begraben. Die lösten sich buchstäblich in nichts auf. Wie gut war es doch, da zu hören, dass es einen Gott gibt, der daran interessiert ist, dass ich nicht nur lebe, sondern dass ich das Leben im Überfluss, das heißt in Fülle habe. Also über das Notwendige hinaus, wisst ihr? Ist das nicht fantastisch? Über das hinaus, was ich brauche, möchte er mir geben. Warum? Damit ich was zu geben habe. Es gibt kein anderes Rettungsboot, ihr Lieben, das diesen Namen verdient. Es sind lediglich Scheinrettungsboote. Ich kannte die, viele davon, die ganzen esoterischen Rettungsboote. Auch im Okkultismus war ich in einigen Bereichen zu Hause und dachte, das muss es sein und das muss es sein und das muss es sein. Und Leben nach dem Tode, Kübler, Ross und Co. Ich habe das alles gelesen, ich habe gesucht. Ich dachte, da muss es doch mehr geben als dieses oft so sinnlose Leben. Aber die Rettungsboote waren es nicht. Es waren keine Rettungsboote. Es war ein Schein. Sobald ich sie berührt habe, war ich wieder im Wasser und oft noch tiefer als vorher, noch kälter. Echte Rettungsboote fahren ausschließlich unter der Flagge des großen Reeders Jesus Christus. Das sind echte Rettungsboote. Und ich verrate dir was. Gott sucht Mitarbeiter. Hier in Kiel. Gott sucht Mitarbeiter. Und ich glaube, ich bin heute Morgen hier, um welche zu rekrutieren. In meiner Gemeinde würde jetzt wenigstens eine Person sagen, Amen. Vielleicht würden 2 andere machen. Aber ich wüsste dann, was passiert. Ihr guckt mich alle nur lieb an. Na gut. Das Wort Gottes sagt, Markus 16, und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Die Heldentat Jesus hat nichts von ihrer Attraktivität und Aktualität verloren. Im Gegenteil. Vermutlich gab es in den letzten 2000 Jahren niemals mehr Menschen in diesem eiskalten Wasser wie heute. Diese Bilder sind real. Diese Bilder drücken uns eine geistliche Wahrheit aus dessen, was gerade heute passiert. In deiner Straße, vielleicht im selben Haus, wo du lebst. Aber auf jeden Fall in dieser Stadt. Aber Achtung. Viele, die wie tot umhertreiben, die haben noch einen Funken Leben in sich. Und sie sehen sich nach dem, der ihnen die frohe Botschaft mitteilt und ihnen auf die Türe im Wasser hilft. Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Ich habe diese ganze Sache nachrecherchiert. Ich wollte wissen, was ist an diesem Film dran? Wie real ist er? Und ich fand diesen Mann, Harold G. Lowe, fünfter Offizier der Titanic. Er war der, der das eine Boot zurückruderte. Er ist eine historische Persönlichkeit und er ist mein Held. Ich denke oft über ihn nach. Ich denke, was hat diesen Mann bewegt? Er hat ein Herz für die Verlorenen. Er hat verstanden, dass sein Auftrag als Captain, und wenn es nur der fünfte Offizier war dieses Schiffes, es war, Menschen zu retten, die im Wasser waren. Denn da gehörten sie nicht hin. Das Predigen ist wie das Rufen des Rettungsbootes. Irgendwo da draußen wartet ein verzweifeltes Herz darauf, seine letzte Kraft aufwenden zu können und in die Signalpfeife zu pfeifen. Die Welt hat aufgehört zu schreien, wisst ihr? Viele schreien nicht mehr. Das ist eine gefährliche Phase. Weil du weißt nicht mehr, wer ist noch am Leben. Wen kann ich noch rausziehen? Wer ist offen? Wir haben keine Kraft mehr. Und es sind so große Szenen da draußen nach jemand, der sich wirklich für mich interessiert. Jemand, der mir Mut macht und mir aufhilft. Ich glaube, dass wir alle zum Rettungsboot berufen sind, jeder Einzelne. Wir sind Rettungsboote, weil wir gerettet wurden. Und hier gibt es manche, die sind richtige zukünftige Flottenkapitäne. Schaut euch die Bilder nochmal an. Vielleicht könnt ihr sie besser sehen als im Film vorhin. Das sind tote Menschen. Das ist Hoffnungslosigkeit. Da ist zu lange gewartet worden. Die hätten leben können. Wenn diese anderen 19 Boote schneller gehandelt hätten. Aber da kam ein Boot zurück. Ein paar Leute, die sich Herz gefasst haben und die Ruder in die Hand nahmen. Und die sagten, wir riskieren es. Na klar, hätten sie gekentert werden können. Das Risiko ist da, oder? Wenn du jemanden zu Jesus führst, dann weißt du auch nicht, ob der dir ewig dankbar sein wird oder ob er dir erstmal richtig Schwierigkeiten macht. Wir kommen ja alle irgendwo her, oder? Ich war bestimmt nicht einfach am Anfang meines Glaubenslebens. Wie froh bin ich, dass Menschen an mich geglaubt haben, an mir festgehalten haben, mich nicht aufgegeben haben, wo ich noch schwierig war. Und Rose blickt und sieht, aber sie hat nicht mehr die Kraft zu rufen. Was wäre passiert, wenn 19 weitere Boote um sie rumgekreist hätten? Eins hätte sie bestimmt gesehen, oder? Selbst ohne die Pfeife. Ist es nicht so, dass wir alle in einem Boot sitzen? Zugegeben, unterschiedliche Größe. Wahrscheinlich gibt es hier Leute, die führen ein Boot mit 20 Meter Länge. Vielleicht einige schon mit 10.000 Bruttoregistertonnen, ich weiß nicht. Aber andere haben vielleicht gerade so ihr Ruderboot, so ein kleines 2-3-Mann-Boot. Sie rudern stramm und freuen sich, sind ja in Sicherheit, sind gerettet. Aber das Ding ist leer, außer dir ist keiner drin. Und du bleibst ja schön im Hafen, weil hier ist sicher, ne? Kiel hat so einen schönen Hafen, da will man gar nicht raus. Aber ein Boot ist gemacht für die See, nicht für den Hafen. Nur weil so ein paar reiche Freaks ihre Yachten immer am Hafen verteuern, damit jeder sieht, was für eine tolle Yacht sie haben. Das ist doch nicht, was wir sein wollen, oder? Unsere Schiffe zeigen, guck mal, was ich drauf habe. Unsere Schiffe haben einen Einsatzzweck. Ich habe mal meiner Gemeinde eine Geschichte erzählt von jemandem, der einen Dienstwagen bekommen hat. Und der total begeistert war. Der war so happy. Der dachte, boah, Chef, danke. Das habe ich mir immer gewünscht. So einen tollen Dienstwagen und noch ein Kombi, richtig großen Platz. Danach hat der Chef ihn 4 Monate nicht mehr gesehen. Und dann, als sie sich trafen bei einem Meeting, da fragte er, Herr Müller, wie läuft's denn so? Ach, prima, Chef. Ich habe die Zeit meines Lebens. Ich bin nur im Urlaub. Ich verleihe meinen Wagen sogar manchmal Freunden, die fahren dann damit weg. Es ist fantastisch. Ich fahre Kilometer für Kilometer. Überall, wo ich schon immer mal hin wollte. Entschuldigung, Herr Müller, ich wollte eigentlich wissen, wie es im Geschäft läuft. Geschäft? Da war ich lang nicht mehr. Keine Ahnung, fragen Sie jemand anders. Ich habe doch den neuen Wagen. Aber der Wagen haben Sie doch bekommen, damit Sie genau Urlaub machen können. Deswegen habe ich ihn. Das habe ich ja auch voll verstanden. Das ist ja fantastisch. Ich bin so, ich sage jedem, was für ein toller Chef Sie sind und wie begeistert ich bin. Ich sage, Mensch, der hat mich echt lieb, der schenkt mir so einen tollen Wagen und ich muss nichts mehr dafür tun. Das ist fantastisch. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Chef dann anschaut. Und sagt, hey, langsam, ich habe Ihnen den Wagen eigentlich mit einem Auftrag verbunden gegeben. Sie haben den Wagen, weil Sie damit etwas tun sollen fürs Geschäft. Natürlich ist das eine fiktive Geschichte. Niemand käme auf die Idee, oder? Einen teuren Dienstwagen zu nehmen, vielleicht einen schönen Benz und dann damit in der Gegend rumzufahren und das Geschäft zu vergessen. Nur Christen tun sowas. Gott rettet sie, setzt sie in ein Boot, sie sind sicher und dann wird gefeiert. Ich mag Lobpreis und Anbetung, so in der Form auch hier. Ich mag das gerne. Wo es das noch nicht mal 40 Jahre gibt, wisst ihr, ne? Ist nicht so das, was rettet oder so. Ist einfach was, was schön ist, wo man sich freuen kann, wo man Gott die Ehre gibt. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu tun, die sogar noch viel wichtiger sind als das hier. Und das ist Gottes Willen zu kennen und zu tun. Das ist die höchste Form der Anbetung. Die niedrigste Form des Christenseins ist es, sich segnen zu lassen. Die höchste Form des Christen ist es, ein Segen zu sein. Zwischen diesen beiden Niveaus liegen Welten. Und die wenigsten leben in dem oberen Niveau, weil sie immer nur daran interessiert sind, sich segnen zu lassen. Ein Lobpreisgottesdienst nach dem anderen, eine Konferenz nach der anderen. Hauptsache, ich kriege ganz viel für mich. Aber die haben 1. Mose 12, 1 und 2 gar nicht fertig gelesen. Wo steht? Also Abraham, das ist der Segen, auf den wir uns ja immer berufen. Ne? Ihr seid gesegnet, du bist gesegnet, Abraham, und du sollst ein Segen sein. Ihr kennt die Stelle alle, ich weiß das. Aber sie zu kennen und sie zu erkennen oder zu begreifen, das sind zweierlei Dinge. Zu grasp, stimmt's? Ich habe gelernt, es gibt auch ein englisches Wort, was das ausdrückt. Und das geht so ähnlich wie mit diesem Kompass. Ich muss wissen, was ist der Auftrag und dafür habe ich das Wort. Und dann muss ich die Ruder in die Hand nehmen und das tun, was das Wort sagt. Ich weiß, dass nicht jeder von uns ein Evangelist ist und auch nicht jeder von uns wird 100 Leute leiten. Aber einen kannst du segnen. Einen Mensch, dem kannst du nachgehen. Jeder kann das. Ich habe behinderte Menschen getroffen, behinderte Christen, die wirklich geistig behindert waren. Und die haben Menschen zu Jesus geführt. Auf ganz einfache und ganz echte und ehrliche Art und Weise. Das Rettungsboot für dich ist längst gebaut. Es liegt auch längst im Hafen. Aber es ist wahrscheinlich noch mit Plan überzogen und unbenutzt. Für viele von euch. Einige, weiß ich, waren längst auf hoher See. Hier sind Zellleiter da, die wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, wir sind dafür gemacht, rauszufahren und nach Verlorenen zu schauen. Für mich ist jede Zelle ein Rettungsboot. Potenziell. Nicht jede bleibt's. Mit Leuten gesprochen, auch hier in der Gemeinde, die sagen, meine Zelle ist keine evangelistische Zelle mehr. Wir drehen uns auch nur um uns selbst. So. Und das ist dann der Beginn des Todes einer Zelle, weil dann macht es keinen Sinn mehr. Dann ist das Rettungsboot ein Vergnügungsschiff, wie Bruder Bunke sagen würde. Aber wir sind kein Vergnügungsschiff. Der Corpus Christi ist ein Schiff mit einem Rettungsauftrag. Und dafür, glaube ich, hat Gott mich hergeschickt. Ich soll euch daran erinnern. Ich muss euch das nicht neu sagen, ihr wisst das. Ihr wisst um diese Tatsache schon länger als ich. Ich bin hergekommen vor 3 Jahren, um das zu lernen, was ich bei euch so bewundert habe. Wie eure Zellen gearbeitet haben. Ich habe Zellen besucht von eurer Gemeinde damals. Mit meiner Frau zusammen war ich hier. Ich habe mit Olli und Angie gesprochen. Habe mir erklären lassen, warum ihr das macht, wie ihr das macht. Was passiert? Ich war dabei, ich habe dabei gesessen. Ich habe Leute kennengelernt, die frisch bekehrt waren. Ich habe den Geist gespürt, der hier war. Und das war ein kraftvoller Geist zur Rettung. Ich sage nicht, dass alles gut war, was da lief, das wisst ihr selbst. Aber ich weiß, dass Rettungsboote draußen waren, die ihren Auftrag gemacht haben. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr diesen Auftrag wieder wahrnehmt. Dass ihr euch nicht zufrieden gebt mit weniger, als dass euer Boot seinen Auftrag vollbringt. Und ich rede überhaupt nicht von Druck und Krampf. Aber wenn du das verstehst, was wir uns eben angeschaut haben, wenn du dir das ganz neu bewusst machst und wenn du es nicht verstehen kannst, dann bitte zu Gott und lass es dir klar machen, dass Gott es dir nochmal ganz neu zeigt. Deine Rettung war nicht selbstverständlich. Für deine Rettung hat Gott Menschen gebraucht. Ich frage mal so, wer von euch sitzt hier, dessen Rettung nicht durch einen Menschen geschehen ist, in irgendeiner Form, durch ein Buch, durch eine Ansprache von Menschen, durch einen Prediger? Zeig mir es. Wer ist hier, der zu Christus gefunden hat, einfach nur, weil er irgendwo im Hotel eine Bibel gefunden hat? Oder anders wie? Zeig mir es. Ich sehe keine Hand. Ich weiß, dass es das gibt. Und das ist wundervoll. Aber ich weiß, dass es die Ausnahme ist. Ich weiß, dass das Allermeiste an Rettung geschieht durch Menschen. Jeder von euch hat irgendwo von irgendeinem Menschen das Evangelium gehört. Zur Zeit oder zur Unzeit. Vielleicht über Jahre vergessen, aber irgendwann kam die Erinnerung zurück oder jemand anderes wurde euch über den Weg geschickt. Gott schickt seine Rettungsboote. Manchmal fährst du an einem vorbei und er will gar nicht gerettet werden. Dann fahr weiter. Aber sei nicht sauer und fahr in den Hafen zurück und sag, die wollen ja alle nicht. Bete für die Person und fahr weiter. Und das nächste Boot, was vorbeikommt, vielleicht ist das das Boot, wo er dann endlich einsteigt, weil er merkt, hey, ich erfriere hier draußen. Hat ja viel mit Vertrauen zu tun, mit Beziehungen zu tun, auch die Rettung. Der Kurs ist festgelegt. Den müssen wir nicht neu erfinden. Der Kurs geht auf hohe See heraus. Ich möchte jetzt eine Frage stellen. Ich kenne viele von euch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Menschen dabei sind, die noch überhaupt nicht in einem Rettungsboot sitzen. Aber ich möchte dir sagen, wenn das so ist, bist vielleicht als Gast hier heute oder besuchst schon ein paar Mal den Gottesdienst, vielleicht bist du auch schon ganz lange dabei, aber du hast nie eine Entscheidung getroffen, Gott wirklich zu deinem Herrn zu machen. Ich rede nicht von Religion. Ich bin überhaupt nicht religiös. Religion interessiert mich nicht. Mich interessiert eine persönliche Beziehung zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Gott möchte eine Beziehung haben mit jedem Menschen, der dazu ein Ja hat. Das ist alles. Und wer diese Beziehung nicht hat, wer nicht weiß, wenn ich morgen hier oder heute hier rausgehe und fall tot um, bin ich im Himmel. Wer das nicht weiß, der hat diese Beziehung nicht. Weil die Bibel sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist sagt, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir es sind. So, ihr merkt, hier ist eine klare Trennung zwischen Religion und zwischen Bekehrung. Ich hatte jetzt eine Frau, letzte Woche hat sich eine Frau bekehrt bei uns in der Gemeinde. Das erste Mal da, direkt ihr Leben Jesus gegeben. Und ich sprach nachher noch mit ihr. Und sie sagte, ja eigentlich glaube ich das ja auch schon so alles, was ich heute jetzt hier entschieden habe. Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber heute haben sie es begriffen. Sie haben es ergriffen. Jetzt ist es nicht nur das, was sie ja glauben. Ja klar, Gott ist gut und Jesus lebt und so. Jetzt ist es ihrs. Jetzt hat es eine Auswirkung auf ihr Leben. Vorher war es einfach nur eine Überzeugung. Das ist gut. Es ist gut, davon überzeugt zu sein, dass es Gott gibt. Aber es ist noch nicht die Rettung. Die Rettung ist eine persönliche Entscheidung dafür, Gott an erste Stelle zu setzen und ihm mein Leben zu geben. Und ich möchte fragen, ist hier jemand heute, der sagt, diese Entscheidung möchte ich treffen, hier und heute, ganz klar. Du triffst keine Entscheidung, Mitglied in der Gemeinde zu werden, sondern du triffst eine Entscheidung, Mitglied im Reich Gottes zu werden und eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben. Darf ich sehen, ist jemand hier, der diese Entscheidung heute Morgen treffen möchte? Okay, freue ich mich, dass ihr die alle getroffen habt oder dass Gott mit euch weiter umgeht, bis ihr sie trefft. Ihr wisst ja, das Boot fährt dann vorbei und das nächste ist schon unterwegs und wird euch nochmal ansprechen. Die Bibel sagt sogar, bis zu 3-mal passiert das, dass jemand angesprochen wird, bevor er sein Leben Gott gibt. Der zweite Aufruf, der gilt den Kapitänen. Er wird nicht lange dauern. Es ist eine kurze und klare Entscheidung, die ich anbiete, zu treffen. Wenn du sagst, ja, lieber Pastor, du hast recht, dann bleib dabei nicht stehen, sondern mach diese Entscheidung heute zu deiner. Schön, wenn du mir zustimmst und wenn du nachher von einer schönen Predigt sprichst, aber es ist viel, viel schöner und wichtiger, wenn du sagst, heute treffe ich diese Entscheidung mein Boot einzunehmen und aufs Meer zu lenken. Gott wird dir zeigen, wie. Auch die Leiterschaft dieser Gemeinde wird Wege dir helfen, wie du das Boot und wo du es hinlenken sollst und wo Platz ist und wie das alles passiert. Es ist nicht so wichtig, jetzt schon die Strategie zu kennen. Wichtig ist, diese Herzensentscheidung zu treffen und zu sagen, mein Boot gehört aufs hohe Meer und ich will dahin, wo die Verlorenen sind. Und ich will mich zur Verfügung stellen und sagen, Gott, ich will jeden raufziehen, den du mir zeigst. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, du musst jetzt nicht jeden anpredigen, weißt du, und sagen, oh, du musst aber Jesus finden und so und bla 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 und die Leute machen dicht und du wirst verletzt. Und ich habe das gemacht so in meiner Anfangszeit. Ich habe alles dumme Zeug gemacht, was man machen kann als Christ. Aber ich weiß, heute ist es überhaupt nicht der Weg. Der Weg ist der, dass Gott Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und seit ich das weiß, ist mein Leben das einfachste und schönste, was du dir vorstellen kannst. Ich habe so viele Leute zu Jesus geführt, danach, nachdem ich diese Erkenntnis hatte, wie davor lang nicht. Und so leicht, ihr Lieben. Ihr geht durch euren Alltag, ihr geht an eurem Arbeitsplatz, ihr geht in eure Nachbarschaft und ihr seid völlig offen. Ihr seid immer mit der Erwartung, Gott, ist hier ein vorbereitetes Werk? Ist jemand hier, den du schon vorbereitet hast für ein Gespräch? Vielleicht einfach nur ein kurzes Gespräch. Fantastisch. Ich lade manchmal Leute zu mir nach Hause ein, die Jesus nicht kennen, und dann gucken wir einen Film zusammen. Nicht immer einen christlichen Film, manchmal einfach nur, wir haben so ein Heimkino und gucken einen Film und hinterher rede ich dann mit den Leuten über den Film. Und ganz oft gibt Gott dann offene Türen und wir reden dann wirklich tief über Gott. Und die fragen dann, kann ich wiederkommen? Das ist schön, über Gott zu reden. Und dann reden wir mehr über Gott. Ich habe jemanden bei mir im Dorf kennengelernt, der hat ein Aquarium, wie ich auch, wir reden jetzt über Aquarium. Neulich war sein Fisch krank, hat so einen großen Fisch gehabt und rief er mich an, was er machen sollte. Und sage ich, weißt du was, wir beten jetzt für deinen Fisch. Haben wir für den Fisch gebetet, hat es überlebt, ist noch da. Der hat sich noch nicht bekehrt, aber er und seine Frau, der Fisch nicht. Aber die sind ganz offen, die sind ganz offen, die sind ganz entspannt, weil die wissen, wir sind ganz entspannt. Wir müssen niemanden in Gottesdienst zerren, du musst aber jetzt, wir kennen dich schon so lange, du musst dich bekehren. Hey, Blödsinn, wer mich kennt eine Weile, der will. Weil er merkt, dass es was Fantastisches ist, weißt du? Wenn du den Leuten ständig irgendwie was anbietest wie sauer Bier, ne, dann bist du wie so die Fischverkäufer, habt ihr nicht. Aber in Hamburg gibt es sowas. Gehst am Fischmarkt, jeder brüllt dich an. Ne? Kauf das und Matthias und das und der Paket. Und da willst du gar keinen Fisch mehr kaufen. Da gehst du doch lieber zum Aldi und kaufst, was tiefgefroren ist. Weil du weißt, wie es schmeckt. Ne? Hast du schon mal gehabt. Da gehst du zur Nordsee. Ich meine das Restaurant. Okay. Ich rufe jetzt die nach vorne, und zwar ans Kreuz, die sagen, ich werde mein Boot aufs hohe Wasser führen. Es ist kein Zwang, das muss niemand machen. Ich bin auch nicht traurig, wenn nur einer hier vorkommt. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht einer wäre. Aber ich freue mich für jeden, der kommt und für jeden, der sitzen bleibt und das auf sich einwirken lässt und sagt, darüber muss ich nachdenken. Dann tu es aber auch. Hör dir die Predigt vielleicht nochmal an. Schlag die Bibelstellen nach. Find raus, was Gott für dich will. Rede mit den Leitern hier. Wie kann das aussehen? Die Entscheidung kannst du jederzeit treffen. Aber ich glaube, heute ist ein Moment, wo einige diese Entscheidung treffen wollen. Und bitte, kommt nach vorne. Wir machen keinen langen Aufruf, kein langes Blablabla. Kommt, trefft die Entscheidung. Es ist euer Boot, was ihr jetzt hier in Begriff seid, einzunehmen. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr beeindruckt mich immer wieder. Das ist ja eine ganze Flotte. Eine ganze Flotte. Wundervoll. Wir warten, bis jeder hier ist, der noch unterwegs ist. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die diese Stadt verändert. Weil wenn ihr das ernst meint, und das unterstelle ich euch, dann wird Gott in dieser Stadt das tun, was er mir gesagt hat, dass er tun wird. Und er wird es schnell tun können. Er wird anfangen können, schon heute. Bitte euch, hebt doch einfach eine Hand zu Gott und schließt eure Augen, konzentriert euch auf ihn. Ich möchte jetzt einfach beten, dass das geschieht, was sein Wille ist. Herr Jesus, ich danke dir für diese neuen Kapitäne deiner Flotte. Herr, die Armada hier in Kiel soll gewaltig sein. Ich danke dir für jeden, der jetzt hier steht, weil er sich entschieden hat, wegzuschauen von Selbstsucht, aufhören zu wollen, sich um den eigenen Kreis zu drehen und auch aufhören zu wollen, ständig die alten Wunden zu lecken und dann Entschuldigungen zu suchen, warum ich es nicht mache. Herr, ich danke dir für die Kühnheit deiner Kapitäne. Und es rührt mich sehr, Herr, zu sehen, wie du deine Flotte aufrichtest hier in Kiel. Oh, danke, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt dein Kapitänspatent verleihst. Dass du das zustellst in die Herzen deiner Kapitäne. Dass sie von diesem Tag an nicht mehr dieselben sind. Sondern eine heilige Ehrfurcht haben vor ihrem Auftrag. Dass sie ihren Dienstwagen einnehmen und benutzen, wofür er gestellt wurde. Um Menschen zu retten. Lass uns doch ein Gebet beten. Sprecht mir das nach, wenn das auf eurem Herzen ist. Vater im Himmel, ich empfange jetzt mein Boot und ich will es benutzen, um deinen Willen zu tun. Das Boot meines Lebens soll deinen Willen vollbringen. Ich möchte von heute an in vorbereiteten Werken wandeln, die du vorbereitet hast für mich. Und ich lege jeden Geist der Entmutigung ab und jede Selbstsucht und sage, du sollst mein Herr sein. 100%. Gib du mir Weisheit und Ausdauer und eine Liebe zu deinem Wort. Und ich will gehen und diese Stadt erschüttern. Ich werde ein lebendiger Albtraum des Teufels sein. Und ich werde das nie mehr vergessen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt gebt euch doch mal 2, 3 Leuten die Hand und sagt, herzlichen Glückwunsch zum Kapitänspatent. Herzlichen Glückwunsch zum Kapitänspatent, mein Freund. Ehre sei Gott. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Patent. Halleluja. Möglicherweise war das heute für einige von euch die wichtigste Entscheidung nach eurer Entscheidung für Christus. Ich sage das prophetisch, ihr werdet sehen, dass ich recht habe, wenn ihr die nächsten Jahre beobachtet. Das hier verändert diese Stadt. Ihr wisst es vielleicht, damals die Personen um Petrus herum, das waren auch nicht mehr, das waren weniger als hier heute sitzen. Und vielleicht so viel wie heute vorne waren. Und die haben ihre ganze Welt verändert. Nicht nur die Stadt Jerusalem, die ganze Welt. Du brauchst nicht viele, du brauchst Menschen mit einem Herz für Gott. Das sind nicht viele. Es waren nie viele, die viel erreicht haben. Es waren immer einige, die das rechte Herz hatten und die Entscheidungen getroffen haben, die außerordentlich waren, die eben über dem Durchschnitt lagen. Weil übernatürlich heißt, die Dinge liegen über dem natürlichen Bereich. Für die, die das nochmal in irgendeiner Form nachlesen wollen oder vielleicht in ihrer Zelle predigen wollen. Wir haben dieses Magazin, das ist ein älteres Magazin, Januar bis März 2007. Wir haben das in unserer Webpage zum kostenlosen Download. Ihr könnt euch das da gerne als PDF runterladen. Ich bedanke mich, wünsche euch, dass das geschieht und wenn ich das nächste Mal komme, bin ich sicher, ich werde eine Armada, eine Flotte sehen hier, wie sie Kiel noch nicht gesehen hat bisher. Eure Pastor, eure Pastorin wird für Strukturen sorgen und Dinge werden in Gang kommen. Wichtig ist, dass ihr euer Herz behaltet, das Richtige zu tun. Und dann werden wir nicht nur eine Logos hier haben, sondern werden wir viele Remas haben, die hier rumschwimmen und Menschen retten. Ehre sei Gott.